Guten Morgen. Wir grüßen auch ganz herzlich unsere Gäste heute Morgen und wir danken dem Herrn. Ich möchte zuerst beten. Herr Jesus, danke, dass wir heute Morgen wieder hier sein dürfen und dass du auch hier bist. Du bist gegenwärtig. Du sagst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und du bist heute Morgen auch hier. Du möchtest mit uns reden durch dein Wort, durch den Gesang, durch die Gebete, vielleicht auch, wenn Zeugnisse kommen. Alles soll zu deiner Ehre geschehen, Herr. Segne jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist. Und sei du auch bei jedem, der heute Morgen nicht hier sein kann. Und segne auch die, die heute Nachmittag unsere Predigten im Internet verfolgen werden. Amen. Amen. Hatte ich doch in den letzten Tagen einen Anruf von einem Gemeindeleiter, von irgendwo, nicht aus Lübeck, von irgendwo. Und er sagte, du bist doch Seelsorger. Ich habe in meiner Gemeinde ein Pärchen, die leben zusammen und sind nicht verheiratet. Was soll ich denn da tun? Und wie soll ich denn da mit dem Abendmahl mit denen umgehen? Warum kommen solche Fragen? Wer hat eine Idee? Das liegt daran, dass wir Menschen Gott nicht immer so gerne gehorchen. Und auf diesem Gebiet, das habe ich ja oft in der Seelsorge das Thema, da wird heftig drum gestritten. Gott hatte uns Menschen ja eigentlich nur ein Verbot mitgeteilt. Aber selbst das eine Gebot war zu viel. Unsere Vorfahren ließen sich vom Teufel dazu verleiten, nicht zu gehorchen. Und wenn einer unser Vertrauen verdient, dann ist das Gott. Er hat immer und stets seine bedingungslose Liebe zu uns bewiesen. Sogar seinen geliebten Jesus hat er für uns geopfert. Aber es fällt so schwer, Gott ganz zu vertrauen. Wir gucken links, wir gucken rechts, wir hören auf wohlmeinende Freunde mit ihren Ratschlägen. Wir lassen uns verunsichern von Mitmenschen, die uns irdisch-weltlichen Strategien, mit irdisch-weltlichen Strategien kommen. Lernen wir doch von den Beispielen von Lazarus und Hiob. Beispiele wie der Tod und die Wiederauferweckung von Lazarus und das Leid und die doppelte Wiedergutmachung bei Hiob zeigen uns, dass wir immer nur von A bis B sehen, während Gott natürlich von A bis Z sieht. Durch Glauben leistete Abraham dem Ruf Folge, der ihn in ein Land ziehen hieß, das er zum Erbbesitz empfangen sollte. Er wanderte aus, ohne zu wissen, wohin. Vertrauen wir heute unserem Gott? Glauben wir unserem Gott, dass er uns für alles, aber auch für alles wirklich zum Besten führt? Gehen wir heute den Weg, auch wenn wir das Ziel noch nicht sehen, ist das immer leicht? Zweifeln wir manchmal? Natürlich zweifeln wir manchmal, das gehört auch zu unserem Leben. Aber bitten wir dann Gott um mehr Kraft? Denn Gott ist es ja, der gibt. Haben wir heute einen wunderschönen Tag im festen Glauben, dass wir unserem Gott ohne Wenn und Aber vertrauen können. Amen. Jesus, segne jetzt Andreas, wenn er uns das Wort verkündigt. Sei du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig und zeige du ihm, was du möchtest, was du uns heute Morgen sagen möchtest durch dein Wort und durch seinen Mund. Amen. Andreas, herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Die Einleitung passt schon sehr gut zu meinem Predigtthema und auch die Lieder und auch die Gebete. Ich merke, dass Gott unsere Herzen vorbereitet und dass er uns führt und leitet. Ja, ich habe heute einen Predigttext aus Matthäus 8, die Verse 23 bis 27, die Stillung des Sturms. Kennt ihr sicherlich alle. Und ich lese am Anfang nochmal aus Matthäus 8, die Verse 23 bis 27. Und als er, Jesus, in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Ja, ich möchte noch mal beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein köstliches Wort. Und ich bitte dich darum, dass es Stärkung bringt uns, dass es uns ermutigt, dass du es in unsere Herzen aussehst, dass es aufrichtet und tröstet und neuen Mut gibt. Und dass wir, ja, erquickt von dir selber heute aus diesem Gottesdienst wieder in eine neue Woche gehen dürfen. Amen.
Amen.
Ja, es geht heute um stürmische Zeiten. Und ihr kennt sie ja sicherlich auch aus eurem Leben, stürmische Zeiten. Ihr habt ja auch schon so einige Lebenserfahrungen hinter euch gebracht. Ja, die Stillung des Sturmes wird auch in Markus 4 und in Lukas Kapitel 8 berichtet. Und ich möchte jetzt aus dem Vergleich der drei Textstellen mal zusammenfassen, was passiert ist. Also Jesus hatte den ganzen Tag über am See Genezareth gelehrt, eine große Volksmenge, und am Abend beschließen sie, auf den See hinauszufahren. Dann erhebt sich ein heftiger Sturm, so dass sich, wie es heißt, das Boot schon füllte. Der Sturm war so heftig, dass schon Lebensgefahr bestand. Das wird aus Lukas 8 deutlich. Und in dieser Gefahr schlief Jesus offenbar seelenruhig im Boot auf einem Kopfkissen. Und selbst die erfahrenen Seeleute hatten solche Angst, dass sie Gott anrufen und sagen: Herr, rette uns, denn wir kommen um. In Markus 4 heißt es vorwurfsvoll: Kümmert es sich gar nicht, dass wir umkommen? Und Jesus tadelt dann ihren Unglauben und fragt: Was seid ihr so furchtsam, Kleingläubige? In Lukas 8 heißt es: Wo ist euer Glaube? Und dann steht er auf und bedrohte die Winde und den See. In Markus 4 heißt es: Er bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Dann legt sich der Wind und es entsteht eine große Stille. Die Jünger wundern sich anschließend und fragen sich: Wer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Ja, also wir sehen hier, dass also von einem Moment auf den anderen die Jünger ja in eine große Gefahr geraten, dass ihr Leben aus dem Fugen gerät. Vorher waren sie noch still, lauschend sozusagen vor ihrem Herrn versammelt und lauschten seiner Botschaft, und mit einem Mal sieht das Leben ganz anders aus, von einem Moment auf den anderen. Das kann auch in unserem Leben so sein, dass unser Leben von einem Moment auf den anderen ins Wanken gerät. Wir sehen das gerade in der großen Weltpolitik, dass sozusagen eine Weltordnung gerade zusammenbricht. Amerika, das bis dahin die Sicherheit Europas garantierte, bricht mit Europa, bricht mit der Ukraine. Fühlt sich Putin jetzt ermutigt, die Ukraine ganz einzunehmen? Fühlt er sich womöglich auch ermutigt, die ehemaligen Sowjetstaaten Lettland, Estland und Litauen einzunehmen? Werden wir dadurch vielleicht in einen großen Krieg verwickelt? Stichwort NATO-Beistandsverpflichtung. Alles, was bis heute ja irgendwie undenkbar schien, scheint plötzlich auch im Großen ganz ja aus den Fugen zu geraten. Ihr habt schon die schreckliche Geiselnahme heute Morgen in den Gebeten erwähnt, der Hamas. Von einem Moment auf den anderen gerät das Leben der Geiseln und der Familien in Israel ins Wanken. Riesengroße Ängste und Sorgen machen sich breit. Das Leben ist nicht mehr wie vorher. Es ist völlig aus dem Leben, aus den Fugen geraten und es ist nur noch ein Gedanke herrschend: Was wird aus meinem Leben, aus meinen Lieben, wie geht es ihnen? Oder ich denke auch an unsere Kranken. Da kann durch einen Unfall oder eine Krankheit unser Leben plötzlich einen tiefen Einschnitt erfahren. Und es ist nichts mehr so wie vorher. Es ist mit einmal ganz anders und die Sorgen stellen sich ein und die Ängste, wie wird das werden, wie soll es weitergehen? Auch wir können in schwere Lebensstürme geraten und deswegen möchte ich mit euch aus dem Wort betrachten, was Jesus, was Gott uns für Hilfen mitgibt aus diesem Wort für solche Situationen. Und ich habe in diesem kurzen Textabschnitt 4 Punkte gesehen, die ich euch jetzt weitergeben möchte. Der erste Punkt ist: Nachfolge bedeutet nicht, dass keine Stürme in unserem Leben aufziehen. Der zweite Punkt ist: Der Blick von oben ist wichtig. Der dritte Punkt ist: Jesus erwartet, dass wir ihm vertrauen. Und der vierte Punkt ist: Am Ende sollen wir Gottes Herrlichkeit sehen. Zu dem ersten Punkt: Nachfolge bedeutet nicht, dass keine Stürme in unserem Leben aufziehen. Das klingt ziemlich banal. Das weiß jeder von uns. Und dennoch, denke ich, lohnt es sich, im Text das auch nochmal zu sehen und dadurch ermutigt zu werden. In Vers 23, das ist der erste Vers in unserem Predigttext, heißt es: Und als er, Jesus, in das Boot gestiegen war, folgten ihm die Jünger. Das heißt, der Sturm geschah tatsächlich erst in der Nachfolge Jesu. Ich denke da an Paulus in seiner zweiten Missionsreise, auf seiner zweiten Missionsreise. In Apostelgeschichte 16 erhält er den Ruf nach Mazedonien in einer Erscheinung in der Nacht. Komm mal rüber nach Mazedonien und hilf uns. Und er und seine Begleiter beschließen sofort loszuziehen. Aber ihr Weg führt sie direkt ins Gefängnis. Schon auf der ersten Station in Mazedonien, in der ersten Stadt, wo sie ankommen, erregt das Evangelium Feinde und sie werden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Also kaum auf den Weg gemacht, kamen sie schon in richtig große Probleme. Es heißt, der Kerkermeister warf sie in das Innerste des Gefängnisses und legte ihre Füße in den Block. Da können schon Zweifel aufkommen in solchen Situationen. War es der Ruf Gottes? Haben wir uns etwa geirrt? Tiefe Verunsicherung kann in solchen Situationen entstehen. Ich denke an all die Propheten, die um ihres Zeugnisses willen gestorben sind und verfolgt wurden, an all die Menschen, die heutzutage Verfolgung leiden, weil sie Jesus nachfolgen. Und ihr kennt diesen Vers alle. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 20: Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Ich denke aber auch an Hiob, der scheinbar grundlos, wie aus heiterem Himmel, sozusagen heftige Lebensstürme erlebte. Und der das Leid zunächst überhaupt nicht einordnen konnte. Ihr kennt das sicherlich alle aus eurem eigenen Leben. Christsein bedeutet nicht, dass keine Stürme in unserem Leben aufziehen. Vieles wird im Nachhinein deutlich, aber vieles vielleicht auch erst in der Ewigkeit. Wie gehen wir damit um? Ich bewundere Paulus und Silas. In Apostelgeschichte 16, 25 bis 26 heißt es, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Mitten in der Nacht, mitten im Gefängnis, ein Lobgesang. Als die Nacht am dunkelsten war, genau um Mitternacht, und an einem Ort größter Finsternis, im Innersten des Gefängnisses, in dem der Kerkermeister sie einsperrte, ein Lobgesang. Als Vertrauen zu Gott: Gott, wir glauben, du bist da, du machst keine Fehler. Das wünsche ich mir und uns, dass das ein Motto für uns sein kann, wenn Finsternis uns umschließt, wenn wir kein Licht mehr sehen, wenn Ketten der Angst und Sorge uns gefangen halten, mitten in der Nacht, mitten im Gefängnis, ein Lobgesang. Und dass wir dann Gottes Eingreifen erleben, dass sich die Ketten der Angst und der Sorge lösen und das Licht in unsere Dunkelheit hineinfällt, Gottes Licht, und uns neuen Mut macht und uns die Sorgen nimmt, und dass wir Trost erfahren durch Gottes Eingreifen und durch seine Wunderhand. Also was wir von Paulus und Silas lernen können, ist den Blick nach oben in solchen Situationen. Und das ist auch mein zweiter Punkt, den ich habe, nämlich der Blick von oben ist wichtig. Also der Blick aus der göttlichen Perspektive auf meine jetzige Situation. Und da sehe ich in der Geschichte von der Stillung des Sturms zwei Punkte. Der eine Punkt ist, Gott ist jederzeit im Regiment. Er ist es, der dein Leben führt. Das ist der eine Punkt. Gott ist jederzeit im Regiment. Er ist es, der dein Leben führt. Und der zweite Punkt ist, Gott ist mit dir im selben Boot. Zunächst zu dem ersten Punkt. Gott ist jederzeit im Regiment. Er ist es, der dein Leben führt. Schauen wir uns doch näher diese Begebenheit an. Jesus war es, der die Jünger in den Sturm schickte. Ja, es ist Jesu Intention und Wille gewesen, dass die Jünger in den Sturm geraten. In den Parallelstellen in Markus 4 und Lukas 8 sagt Jesus ausdrücklich: Lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer. Die Initiative ging eindeutig von Jesus aus. Und wenige Verse vor unserem Predigttext steht sogar, Matthäus 8, 18, er befahl, an das jenseitige Ufer zu fahren. Jetzt könnte jemand sagen, ja, Jesus, hast du denn nicht gewusst, in was für eine Gefahr du deine Jünger damit hineinbringst? Ja, was wäre das für eine Frage? Darauf gibt es nur eine Antwort. Natürlich hat Jesus das gewusst. Es war in seinem Plan. Jesus wollte sich ihnen offenbaren. Sie sollten Jesus tiefer kennenlernen. Ihr Glaube sollte herausgefordert und gestärkt werden. Und das Gleiche übrigens auch bei Paulus und Silas im Gefängnis. Es war in seinem Plan. Jesus wollte sich Paulus und Silas offenbaren und den Gefangenen im Gefängnis. Sie sollten Jesus tiefer kennenlernen. Ihr Glaube sollte herausgefordert und gestärkt werden. Und vielmehr noch, der Kerkermeister sollte zum Glauben kommen, mit seiner ganzen Familie. Und die junge Gemeinde in Philippi, die gerade erst entstanden war, im Haus der Lydia die sollte auch gestärkt werden. Gott ist mit uns. Er hat das Heft in der Hand. Er regiert. Er führt. Gott ist jederzeit im Regiment. Er ist es, der das Leben der Jünger und von Paulus und Silas führt. Und er ist es auch, der bei uns jederzeit im Regiment ist. Auch an dem heutigen Morgen, während der heutigen Predigt, in diesem Moment, alle Tage. Er ist es, der unser Leben in Händen hält. Jetzt könnte jemand sagen, ja, die ihm nachgefolgt sind, die haben Trost in solchen Zeiten. Ja, ich aber bin ungehorsam gewesen. Wie kann ich mich da trösten, dass Jesus bei mir ist? Dass er in der Not an meiner Seite ist. Da muss ich jetzt vielleicht alleine durch. Aber stimmt das? Der König David hatte eine ganz andere Erfahrung gemacht. Gottes Hand hatte ihn nie losgelassen. Auch auf seinen Abwegen nicht. Da war Gott immer treu. Er hatte ihn nie in den Stich gelassen, nie abgelassen von dem guten Plan, den er mit David und seinem Hause hatte. Ja. In Psalm 139, Verse 7 bis 12, drückt er das so wunderbar aus. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und der Nacht und die Nacht leuchtete wie der Tag. Und ganz zum Schluss in Vers 18, und wenn ich erwache, bin ich noch immer bei dir. Was für ein wunderbares Zeugnis. Also, David wusste, selbst wenn ich bis ans Ende der Welt fliehen würde vor dir, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gottes Hand lässt mich nicht los, Gottes Hand lässt dich nicht los. Selbst wenn du vor ihm fliehen wolltest. Das Gleiche hat doch übrigens auch Jona erlebt. Ja, er hatte einen Befehl, Gott gab ihm den Auftrag, nach Ninive zu gehen und dort Gericht und Buße zu predigen. Und was tat Jona? Er floh vor Gott. Auf einem Schiff nach Tarsis. Er wollte diesen Auftrag nicht ausführen. Er war Gott ungehorsam. Statt nach Osten, Richtung Ninive zu ziehen, nahm er ein Schiff nach Westen, nach Tarsis, Richtung Tarsis. Also so weit entfernt, wie man überhaupt nur von Ninive sein konnte. Tarsis, habe ich gelesen, war in der Antike, galt in der Antike, der Ort, der am westlichsten, damals der westlichste bekannte Ort der damaligen Welt. Ja? Also, und er wurde deswegen auch in der Antike als das westliche Ende der Welt angenommen. Jona wollte Gott bis ans Ende der Welt, wollte von Gott bis ans Ende der Welt fliehen, so wie David das in seinen Versen ausdrückte. Aber konnte er Gott aus der Schule laufen? Nein, wir wissen, Gottes Hand ließ Jona selbst auf seinen Abwegen nicht los. Er schickte einen schweren Sturm und die Schiffsleute und Jona bangten um ihr Leben. Eine Parallele zu dem Sturm auf dem See. Und es war Gottes Handeln an Jona, Gottes Güte, die Jona zur Umkehr führte. Er rettete die Schiffsleute und auch Jona, wir wissen auf wunderbare Weise. Jona wurde von einem großen Fisch verschluckt. Und wie in einer Arche aus dem Gericht durch das Gericht der Fluten hindurch gerettet und auf trockenes Land ausgespuckt. Und deshalb möchte ich dir heute Morgen sagen, gerade in stürmischen Zeiten darf ich wissen, Du bist in seiner Hand und du bist an seiner Hand. Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Seine Hand lässt dich nicht mehr los. Gott meint es immer grundsätzlich gut mit dir. Also, das war mein zweiter Punkt. Es ist wichtig, in diesen stürmischen Zeiten sozusagen den Blick von oben, aus Gottes Perspektive, auf unser Leben. Und da war der erste Punkt, Gott ist jederzeit im Regiment, er führt dein Leben. Und stürmische Zeiten sind Teil deines Lebens und seines Plans. Bei den Jüngern, bei Jona, bei Paulus und Silas und auch bei uns. Und das Zweite, was ich zum Blick von oben sagen möchte, ist, Jesus sitzt mit dir im selben Boot. In der Parallelstelle Markus 4, Vers 38 steht, und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kopfkissen. Jesus ist bei dir gerade in stürmischen Zeiten. Das zeigt dir diese Geschichte, die dir Gott in seinem Wort hinterlässt, auf bildliche Weise sehr eindrücklich. Mit dir im Sturm im selben Boot. Er hat uns ja versprochen, Matthäus 28, 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Alle Tage, das heißt auch in guten wie in bösen Tagen. Und der Prediger 7, Vers 14 sagt, Gott hat beide geschaffen, den guten wie den bösen Tag. Und Hiob sagt, das Gute nehmen wir von Gott an, da sollen wir das Böse nicht auch annehmen. Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen, attestiert Gott Hiob für diese Haltung. Siehe, ich bin bei euch, sagt Jesus. Also der Blick von oben, das Sehen, ist wichtig in stürmischen Zeiten. Siehe, sagt Jesus. Siehe, ich bin bei euch. Siehe es. Jesus führt in stürmische Zeiten. Das haben wir gesehen. Er gab den Befehl, an die Jünger hinauszufahren in den Sturm. Er gab die Erlaubnis an den Teufel, Hiob Schaden zufügen zu dürfen. Die Initiative geht von ihm aus. Er führt das Leben seiner Knechte. Er ist der Regent. Und Jesus führt durch stürmische Zeiten. Er geht zusammen mit dir da durch, ist in einem Boot mit dir. Was dich betrifft, betrifft unmittelbar auch ihn. Er wohnt ja in dir. Wie sollte er da nicht betroffen sein? Er hat ja Wohnung gemacht in dir. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich fühle ihn nicht. Ja? Ich schreie zu ihm und er scheint gar nicht zu antworten. Aber was sagt Jesus? Er sagt nicht, und fühle, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Das hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, und fühle, ich bin bei dir alle Tage. Er hat gesagt, und siehe, ich bin bei dir alle Tage. Es kommt darauf an, mit geistlichen Augen zu sehen in der Situation. Also zwei Punkte haben wir bisher betrachtet. Nachfolge bedeutet nicht, dass keine Stürme in unserem Leben aufziehen. Und den zweiten Punkt, den ich gerade eben ausgeführt hatte, war, der Blick von oben ist wichtig. Mit Glaubensaugen sehen. Und jetzt möchte ich auf den dritten Punkt eingehen. Jesus erwartet, dass wir ihm vertrauen. Ja, es ist wahr, wir können in unfassbare Not hineingeraten. Aber wenn er uns in diese Not hineinführt, dann möchte er auch, dass wir zu ihm kommen und uns ihm anvertrauen. Aber vielleicht haben wir auch schon gebetet und gemerkt, ja, irgendwie kommt da keine Antwort. Und es scheint so, als wenn er schläft, so wie in dem Schiff auf dem See. Aber dann darf ich dir sagen, aus dem Wort Gottes heraus, dass es nur so scheint, dass er schläft. Der Allmächtige ist immer noch in Kontrolle über dein Leben, auch wenn sich eine Zeit lang nichts tut. Der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Erhebe deine Augen auf zu den Bergen und sieh. Erhebe deine Augen auf zu den Bergen und sieh. Psalm 121, 2-5. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummernd nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Jesus erwartet, dass wir ihm vertrauen, auch wenn er scheinbar keine Notiz von unserer Not nimmt. Jemand hat mir mal gesagt, Gott kommt nie zu spät. Er hilft spätestens rechtzeitig. Ich weiß nicht, ob das auch eure Erfahrung ist. Er kommt nie zu spät, er hilft spätestens rechtzeitig. In Matthäus 28, 18 sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und gerade die Geschichte der Stillung des Sturms macht deutlich, er muss nur aufstehen und ein Wort von ihm. Und es ist alles, und der Sturm muss sich legen. Der Schöpfer aller Stürme und Wasser ist auch der Regent und der Gebieter über alle Stürme und Wasser. Nur ein Wort und alles muss sich legen. Aber vertrauen wir ihm auch, auch wenn er scheinbar schläft? Wenn unsere Gebete auf taube Ohren zu stoßen scheinen? Wenn sich sein Eingreifen hinzieht? Wenn wir wie die Jünger vielleicht verzweifelt rufen, Lehrer, kümmert es dich gar nicht, dass wir umkommen? Jesus scheint zumindest nicht sofort eingegriffen zu haben. Er ließ die Jünger warten. Vielleicht wollte er ihren Glauben stärken, weil Glaube, der sofort sieht, ist kein Glaube. Glaube muss sich sozusagen im Ausharren bewähren. Und vielleicht mussten sie auch erst an den Punkt gebracht werden, wo diese erfahrenen Fischer ja all ihre Erfahrung und all ihre Weisheit und all ihre Kraft über Bord werfen mussten, bevor er sich ihnen offenbaren konnte in seiner ganzen Herrlichkeit. Vielleicht müssen auch wir warten lernen und an einen bestimmten Punkt gebracht werden, bevor Jesus sich uns offenbaren kann in seiner Herrlichkeit. Aber eins dürfen wir hier mitnehmen, Jesus erwartet von uns in solchen Situationen, dass wir ihm vertrauen. In Vers 26 sagt er, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Als wollte er sagen, ich bin doch bei euch. Und in Lukas 8, 25 fragt er, wo ist euer Glaube? Also Jesus erwartet von uns, dass wir ihm vertrauen. Können wir ihm vertrauen? Können wir sagen, Jesus, ich verstehe zwar nicht, warum du meine Gebete jetzt nicht erhörst oder warum sich das so hinzieht oder warum das jetzt alles so sein muss. So, ich fühle mich wie Hiob, über den das alles hereinbricht und ich weiß nicht, was los ist. Aber ich entscheide mich jetzt, dir zu vertrauen. Du bist gut und du meinst es gut mit mir. Ich muss an Benno denken, der immer gerne diesen Vers zitiert: Wir dürfen wissen, alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Das steht im Römer 8, 28. Und im 1. Korinther 10, 13 heißt es: Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Ja. Ich bin jetzt mit den drei Punkten fertig und es kommt noch ein letzter. Also der erste war: Nachfolge bedeutet nicht, dass keine Stürme in unserem Leben aufziehen. Der zweite: Der Blick von oben ist so wichtig. Und da hatte ich zwei Punkte: Gott ist jederzeit im Regiment und er führt dein Leben. Und Jesus sitzt buchstäblich mit dir im selben Boot. Der dritte ist: Jesus erwartet, dass wir ihm vertrauen. Und der letzte Punkt ist: Am Ende sollen wir Gottes Herrlichkeit schauen. Damit meine ich, dass wir Gottes Eingreifen erleben dürfen. Dass wir erleben werden, dass Gott auf unsere Not tatsächlich geantwortet hat. In welcher Form auch immer. Ja, und in unserem Text offenbart sich Jesus seinen Jüngern in seiner ganzen Herrlichkeit und Macht. Also in den Versen 26 bis 27 steht: Jesus stand auf, bedrohte den Wind und das Meer, und es ward eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorchen? Er stand auf und bedrohte den Wind und es ward eine große Stille. Das muss ein wahnsinnig krasser Gegensatz gewesen sein. Also vorher donnerndes Getöse, Ohren betörender Lärm und riesige Wasser, die das Boot in die Tiefe ziehen wollen, und Schreie der Jünger um Hilfe, die sich im Getöse verloren, und dann ein Befehl: absolute Stille. Ein spiegelglatter See. Kein Windhauch regt sich mehr. Was muss das für ein krasser Gegensatz gewesen sein? Die Naturgewalten Wind und Wasser müssen sich ihrem Schöpfer unterordnen. Er ist der Herr über sie. Da stehen wunderbare Worte im Psalm 33 in den Versen 6 bis 9. Da heißt es: Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn, und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnet. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Und das erleben die Jünger jetzt gerade, dass der Herr gebietet, dass er spricht, und wenn er gebietet, so steht's da. Ich erinnere mich daran, dass Johannes ja in seinem Evangelium schreibt: Und wir sahen seine Herrlichkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch das Ereignis vor Augen hatte, als er diesen Vers schrieb. Und die Jünger sind erschrocken und fassungslos. In Markus 4 steht: Sie fürchteten sich mit großer Furcht. Wer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Aber das war jetzt eine andere Furcht. Vorher hatten sie Todesfurcht. Und die wich jetzt einer Furcht vor dem Herrn, einer Ehrfurcht und einem heiligen Erschrecken vor der Herrlichkeit des Herrn. Und die Panik wich anbetender Stille. Hier steht Gott selbst vor uns, war in dem Moment klar. Hier steht Gott selbst vor uns. Vielleicht möchte Gott das auch in unserem Leben erreichen, wenn er Stürme zulässt, dass die Furcht vor dem Tod der Ehrfurcht vor der Herrlichkeit des Herrn weicht und dass die Angst der anbetenden Stille weicht. Ich bin davon überzeugt, am Ende sollen wir Gottes Herrlichkeit sehen. Und darum möchte ich uns ermutigen, mich und euch ermutigen, wenn wir in Stürme geraten, dann lasst uns eine Entscheidung treffen. Herr, ich will dir vertrauen. Du führst in Stürme und du führst durch Stürme. Du bist gerade in Stürmen an meiner Seite. Ich will mich nicht fürchten, sondern mein Leben ganz neu dir anvertrauen. Du wirst es wohl machen. Sprich nur ein Wort und alle Ängste und Sorgen müssen fliehen. Das wünsche ich uns, dass wir am Ende Gottes Herrlichkeit sehen werden, wenn die von ihm gelegene Zeit gekommen ist. Paulus und Silas durften diese Herrlichkeit sehen, weil sie Gott vertrauten und in der Mitte der Nacht ihm ein Loblied darbrachten, voller Vertrauen in Gottes Führung. Hiob durfte Gottes Herrlichkeit am Ende seines Lebens sehen. Er bezeugt am Ende, von Hörensagen habe ich von dir genommen, nun aber hat mein Auge dich gesehen. Jona hat seine Herrlichkeit gesehen, als er auf wunderbare Weise gerettet wurde. Zuvor betete er im Bauch des Fisches. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme meines Lobes. Bei dem Herrn ist Rettung. Und danach heißt es, befahl der Herr dem Fisch und er spie Jona aus auf trockenes Land. Auch wir sollen am Ende Gottes Herrlichkeit sehen und gestärkt und getröst aus diesen stürmischen Zeiten hervorgehen. Paulus konnte das auf jeden Fall bezeugen. Er sagte in 2. Korinther 1,4, Gott tröstet uns in aller unserer Bedrängnis, in aller, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Und vielmehr, und das Größte ist, vermutlich das größte Geheimnis auch, was uns so schwer fällt, das zu verstehen, ist, dass wir selbst durch Bedrängnis verklärt werden in die Herrlichkeit Jesu hinein. Lebensstürme gebraucht Gott, um uns in Jesu Herrlichkeit hinein zu verwandeln. Da steht in 2. Korinther 4,17, wo Paulus sagt, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar, das ist ewig. Also, wie stürmisch oder finster es auch gerade um uns steht, lasst uns Gott die Ehre geben, lasst uns Gott ein Loblied anstimmen und Jesus zeigen, wir wollen dir vertrauen. Das ist es, was ihn ehrt und das möchte Jesus von uns. Ich möchte zum Abschluss nochmal wiederholen, wir haben in der Geschichte 4 Punkte angeschaut, die uns Hilfe geben können für stürmische Zeiten. Erstens, Nachfolge bedeutet nicht, dass keine Stürme in unserem Leben aufziehen, aber der Blick von oben ist so wichtig in einem Sturm. Gott ist nämlich jederzeit im Regiment. Er führt dein Leben und nicht ein bloßes Schicksal. Und Jesus sitzt buchstäblich mit dir im selben Boot. Der dritte Punkt ist, aber Jesus erwartet, dass wir ihm vertrauen. Und am Ende sollen wir Gottes Herrlichkeit sehen. Amen.
Vertrauen. Und dazu gehört, dass unser Leben schriftgemäß ist. Aber da sträubt sich ja das menschliche Geist gelegentlich. Und doch braucht es auch Entscheidung, wie du gesagt hast. Am Ende ist das Entscheidende, dass wir uns für Gottes Wort entscheiden, selbst dann, wenn wir es nicht immer gleich verstehen. Und einfach vertrauen, weil Gott gesagt hat, alles, was geschieht, geschieht aus seiner Liebe.
Einfach nochmal ein Wort für alle, die gestürzt sind, unsere älteren Geschwister, die sich was gebrochen haben. Meine Mutter ist Mittwoch gestürzt, hat sich den Oberschenkel mehrfach gebrochen und das hat alles erstmal verändert und sie ist in diesem Sturm und ich danke für eure Gebete. Wenn ich etwas ergänzen darf, Andreas, ich habe von einem Herrn Schäfer eine Predigt gehört zu diesem Thema und der hat darauf hingewiesen, dass die Jünger Gott geweckt haben. Wir dürfen Gott bestürmen, wir dürfen Gott wecken, damit er sich um unsere Anliegen kümmert.
Ergänzung machen, ich habe diese Geschichte jetzt zweimal in der, ja, man denkt immer, wir haben ja gar keine Kinder, aber wir haben immer ab und zu auch Kinder und wenn es nur ganz wenige sind. Und als erstes Mal, als ich die Geschichte erzählt habe, da war ich so, das ist ja so eine schöne Geschichte zum Erzählen, ne? Da war ich so richtig in meinem Element und habe den Sturm beschrieben und wie sie am Wasser schaufeln waren und in Panik gerieten und so weiter. Also weiter war ich noch gar nicht gekommen. Und da sagte das kleine Mädchen, guckte mich an, und also ich habe dann auch gesagt, die hatten wahnsinnige Angst, riesige Wellen, alles ganz schlimm und haben gedacht, sie kommen da jetzt um und das Wasser war schon im Schiff ganz, ganz voll, das sank schon. Und dann guckte sie mich mit großen Augen an und sagte, wieso, die haben doch Jesus. Und da habe ich gedacht, das war die Predigt, ich brauchte nicht mehr groß was erwähnen, ich sage genau. Ich sage aber, sie hatten trotzdem wahnsinnige Angst, sie haben das nicht gemerkt, aber sie haben Jesus und Jesus hat ihm das noch her auch genau gesagt, warum habt ihr denn solche Angst? Und ich sage immer, im Wort Gottes steht, wir sollen werden wie die Kinder, das sagt Jesus zu uns und die Kinder haben diesen Glauben.
Ja, ich gebe uns den Segen aus 1. Petrus 5, ab Vers 10 weiter. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Amen.